Sonntag zählte der Sonntag zu den Festtagen, zu den Feiertagen. Sonntag war der Tag ohne Arbeit beim Volk Israel. Genau, und so möchten wir unsere Herzen einfach auch öffnen und Gott zu uns sprechen, die ganzen Sorgen des Alltags lassen und was uns so umtreibt, was uns vielleicht gestört hat, alles beiseite legen, dass wir wirklich auch offen sind für das Reden des Heiligen Geistes. Genau. Ich möchte heute Morgen über das Lebensende des Apostels Paulus sprechen. Das Wort Gottes spricht auch darüber. Aber beginnen möchte ich mit einem Bericht von Open Doors über eine Situation in Laos, glaube ich, war das. Ich lese es euch mal kurz vor, ja, genau, im Süden von Laos. Das ist eine Nachricht vom 30. Oktober jetzt, Laos, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Am 7. Juli kamen 16 Bewohner eines Dorfes im Süden von Laos zum Glauben an Jesus Christus. Genau einen Monat später wurden sie gezwungen, ihr Heimatdorf zu verlassen, weil sie ihren neuen Glauben nicht aufgeben wollten. Partner von Open Doors stehen in Kontakt mit ihnen und bitten um Gebet für die zum großen Teil noch sehr jungen Christen. Es gab behördliche Anweisungen an die Christen, 500 Meter Abstand zu halten. Die Versammlung war hochoffiziell. Am 7. August beriefen örtliche Behördenvertreter, die Dorfbeamten und die Ältesten der Gemeinschaft ein dringendes Treffen in der lokalen Versammlungshalle ein. Alle Oberhäupter von Familien, in denen es Christen gab, wurden ausdrücklich zur Teilnahme aufgefordert. Unter den 16 Christen, die 10 Familien entstammen, sind 5 Teenager und 2 Kinder. 2 weitere sind von geistigen oder körperlichen Einschränkungen betroffen. Der Anlass der Versammlung wurde nicht mitgeteilt. Bei dem Treffen wurde jedoch schnell deutlich, dass es um die Christen und ihren neuen Glauben ging. Ihre Abkehr von den religiösen Traditionen hatte im ganzen Dorf großen Ärger ausgelöst. Sie galten als Verräter an den Vorfahren, deren Entscheidung Konsequenzen forderte. Deshalb gab der Dorfvorsteher die folgenden Anordnungen bekannt: Christen wird verboten, in irgendeiner Weise mit anderen über Jesus oder das Evangelium zu sprechen. Die Häuser von Christen müssen mindestens 500 Meter Abstand von anderen Häusern haben. Alle christlichen Familien müssen das Dorf sofort nach Ende der Versammlung verlassen. Darüber hinaus erging an jeden, der ebenfalls erwog, Jesus nachzufolgen, die Aufforderung: Ihr müsst zuerst eure Verwandten, euren Clan, die Dorfältesten und die Bezirksbehörden informieren und deren Erlaubnis einholen. Das Treffen endete für die Christen in Angst und Ungewissheit. Amphon, der Name ist geändert, eine lokale Partnerin von Open Doors, sagte: Als sie nach Hause gingen, fragten sie sich, ob es für sie noch irgendwelche Optionen gibt. Obwohl die Dorfgemeinschaft sie unter großen Druck setzt, zögern die Familien, ihre Heimat zu verlassen. Im September drohte der Dorfvorsteher ihnen: Ihr habt bis nächste Woche Zeit zu gehen, sonst zerstören wir eure Häuser. Lani, also der Name ist geändert, eine weitere Partnerin von Open Doors, bittet: Behaltet diese 10 Familien in eurem Gebet. Betet, dass der Herr sie dorthin bringt, wo sie Salz und Licht sein können, um Zeugnis von seiner Liebe und Barmherzigkeit auf der Erde abzulegen. Soweit dieser Bericht. Und das ist eigentlich Realität auf diesem Erdglobus, auf diesem Erdball. In vielen Ländern, manche Berichte kommen gar nicht zu uns. Sie erreichen uns nicht, weil es keinen Kontakt über Open Doors gibt. Ich möchte den Text noch für heute Morgen lesen, möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und dann möchte ich kurz beten und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Der Text für heute Morgen ist aus 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 12 und 16 bis 17. Und da heißt es, Paulus sagt oder schreibt Timotheus in diesem 2. Timotheusbrief: Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Soweit das Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass du uns Gnade geschenkt hast, das Heil in dir zu erkennen und es anzunehmen. Danke, Herr, für dieses Vorrecht und danke auch für dieses Vorrecht, unseren Glauben noch frei und unbehindert leben zu dürfen. Wir möchten aber auch beten, Herr, für die, die in dieser Welt für ihren Glauben leiden müssen, die ja drangsaliert, gequält, schikaniert und ja unterdrückt werden. Gib du ihnen die Kraft, dir treu zu bleiben. Und gib uns Gnade, dass wir unsere Vorrechte nicht für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir in Dankbarkeit und Treue dir nachfolgen. Schließe du, Heiliger Geist, uns das Wort auf und zeig uns, was das für uns bedeuten kann. In Jesu Namen, Vater, bitten wir. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Hier in diesem zweite Timotheusbrief, das nur so eine allgemeine Information, ist der letzte Brief von 13 Briefen des Neuen Testaments, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Der letzte, bevor er hingerichtet wurde in Rom. Und wir lesen aus dem letzten Kapitel eben hier, dass Paulus Grüße weitergibt, dass er Informationen aus dem Gefängnis weitergibt. Paulus erwartet seine baldige Hinrichtung, wie gesagt, in Rom und hat viele Grüße im Herzen. Er denkt an die ganzen Gemeinden, die er gegründet hat, an die Gebiete, die er missioniert hat und ist besorgt um ihren Fortbestand. Ich lese gleich noch aus dem ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes, wie er begonnen hat, diesen Brief zu schreiben. Da geht es eigentlich darum, dass im Reich Gottes es um Beziehungen geht. Reich Gottes ist nicht logisches Wissen, Ansammlung von Fakten, sondern es geht um Beziehungen. Und das drückt auch dieser Text aus. Da heißt es, ich kürze das ein bisschen, Paulus schreibt im ersten Kapitel, Paulus, wer ist er? Apostel Christi Jesu. An wen schreibt er? Timotheus, meinem geliebten Kind. Warum ist Timotheus sein geliebtes Kind? In Apostelgeschichte 16, 1 bis 3 schreibt Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, er, Paulus, gelangte aber nach Derbe und Lystra. Derbe und Lystra, das sind Gegenden in der heutigen südlichen Türkei, bei Antalya. Antalya ist ein bekannter Urlaubsort in der Türkei und in der Gegend ist Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Also, ich habe jetzt einen Sprung gemacht. Apostelgeschichte 16 berichtet eigentlich den Beginn der zweiten Missionsreise, aber der Bericht ist auch über die erste Missionsreise. Die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas, das war von Antiochien in Syrien in diese Gegend von Antalya, von der Südtürkei, nämlich Antiochien in Pisidien und dann Lystra, Derbe, Ikonium. Und da hat Paulus auf seiner ersten Missionsreise diesen Timotheus kennengelernt. Und er hat auch seine Verwandtschaftsverhältnisse kennengelernt. In 2. Timotheus 1 sagt, schreibt er darüber. Er schreibt, jedes Mal, wenn ich bete, also jetzt sind wir wieder in Rom, Paulus ist im Gefängnis, zweite Gefangenschaft, da schreibt er den Brief an Timotheus und schreibt, jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich, Timotheus. Und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott. Denn ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wieder zu sehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei von jeder Heuchelei ist. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Also, was sagt der Text? Eigentlich, wenn man so drüber liest und man überlegt, was sagt das mir, was bedeutet das mir, dann sagt das nicht viel. Aber wenn man das genau liest, dann liest man hier den Apostel Paulus, der im Gefängnis im Kerker sitzt, der an all die Geschwister denkt, mit denen er zu tun hatte. Und jetzt erinnert er sich an Timotheus und seine Verwandtschaft. Die Großmutter, Lois, das war eine gläubige Frau. Und die Mutter, die hieß Eunike. Das war eine jüdische Christin, die auch denselben Glauben hatte. Und Paulus denkt an Timotheus, er denkt voller Dank an ihn. Und er erinnert sich, dass Timotheus beim Abschied geweint hat. Wann haben wir mal beim Abschied von Geschwistern geweint? Also ich kann mich an nichts erinnern. Aber was sagt uns das? Timotheus und Paulus hatten eine so intensive Beziehung zueinander, eine solche Herzlichkeit, eine solche Liebe, eine solche Loyalität zueinander, die man heute sucht unter Christen. Unter Weltleuten möchte ich gar nicht reden. Aber unter Gläubigen, wie sind denn unsere Beziehungen? Wie viel ist mein Bruder, wie viel ist dein Nebenmann, deine Nebenfrau, wie viel ist die dir wert? Wie viel sind wir einander wert? Wissen wir übereinander Bescheid, über unsere Verwandtschaftsverhältnisse? Oder ist uns das egal? Christsein hat zu tun mit Beziehungen. Christsein hat zu tun mit Familie. Reich Gottes ist Familie. Wir sind durch das Blut Jesu erkauft. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold erlöst, sondern durch das teure Blut Jesu Christi. Mit Silber und Gold, mit Münzgeld kaufst du Klopapier oder eine Tasse Kaffee. Aber das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, das gibt es nur einmal. Das ist ein heiliges Blut, das vergossen wurde für unsere Schuld und Sünde zu unserer Erlösung. Das ist nicht einfach eine Lappalie, dass irgendein Mensch, es sterben ja viele Menschen im Krieg, es sterben viele Menschen in dieser Welt, eines natürlichen Todes oder auch durch Krieg oder Mord. Aber das Blut Jesu ist nicht so ein normales Leben. Es ist ein besonderes Leben, weil es das Leben des Sohnes Gottes ist. Und dieses Leben ist für dich und mich geopfert worden am Kreuz. Und das sollten wir wertschätzen. Das sollten wir begreifen, dass das was ganz Besonderes ist. Wisst ihr, wir nehmen oft viel selbstverständlich. Wenn du in den Supermarkt gehst, hast du ein Regal voll Müsli, ein Regal voll Joghurts, verschiedene Sorten, verschiedene Nudeln, verschiedene Süßigkeiten. Du hast eine Massending an Auswahl. Uns geht's gut in Deutschland, normalerweise. Natürlich gibt's auch noch ein paar, denen es nicht gut geht. Wir gehen da rein und suchen uns was aus. Wenn es nicht passt, gehen wir in den nächsten Laden. Aber mit dem Glauben ist es nicht so. Wir können nicht einfach eine Supermarktmentalität haben. Wir sind durch das Blut Jesu zusammengefügt zu einem lokalen Gemeindeleib. Und es ist nicht egal, wer hier drin sitzt. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, wie es dir geht. Zumindest sollte es uns nicht egal sein, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht. Es ist mir nicht egal als Pastor, wenn es dir schlecht geht. Das treibt mich um. Das beschäftigt mich. Warum? Weil Gott mir die Verantwortung dafür gegeben hat. Und wir haben eine Verantwortung, füreinander zu beten. Wir haben eine Verantwortung, zusammenzustehen. Paulus freut sich, er schreibt: Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei meinem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Hey, hast du Hunger? Hast du eine Sehnsucht für nächsten Sonntag, im Gottesdienst zu sein, dabei zu sein, deine Geschwister zu sehen? Haben wir das? Ja, wir haben auch Alternativen, da gibt es nur andere Gemeinden, nur andere Bewegungen, nur andere Kirchen, natürlich. Das ist die Supermarktmentalität. Wenn es mir da nicht passt, gehe ich dahin. Versteht ihr? Wir sind Leute, freie Menschen, wir dürfen tun, was wir wollen, normalerweise. Aber wenn wir das Wort Gottes betrachten, ist es anders. Dann führt uns Gott an einen Ort, an einen Platz. Und es hat einen Grund, warum wir dort sind. Und er will dort, dass wir dort wachsen, dass wir etwas erleben mit ihm, dass wir dazugehören, dass wir ein Baustein im Reich Gottes sind und dass er uns weiterbringen kann im Glauben. Paulus schreibt, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben. Es ist schön, wenn es Gottes Kinder gibt, die wirklich heilig und rein leben, ehrliche Menschen, auf Schwäbisch würde man sagen, eine aufrichtige Haut. Also jemand, der anständig ist, der einfach, wo die Liebe Gottes wirkt, wo man sieht, dass ein Mensch, der hat ein Herz voller Liebe, der schätzt mich wert, der liebt mich, der tut mir Gutes. Solche Menschen sind kostbar. Und wisst ihr, wir sind in diesem Land, in England, ich habe es ja schon mal gesagt, gibt es ein Einsamkeitsministerium. Bei uns hat man auch schon entdeckt, dass viele Leute einsam sind. Warum sind wir einsam? Weil jeder sich nur noch um sich selbst kümmert. Ich, mein, mir, mein Wohl, meine Finanzen, meine Rente, mein Arbeitsplatz, mein Erfolg und meine Zukunft. Und was ist mit meinem Nachbar? Oh, Ellenbogen. Ich zuerst. Ich muss vorwärts kommen. Ich habe keine Zeit. Ich habe einen Terminkalender. Ich übertreibe es ein bisschen. Paulus hat sein Leben verschwendet, seine Zeit für das Reich Gottes. Er sagt, was ich bisher hatte und wusste, habe ich alles für Dreck geachtet, um Christi willen. Er war gebildet. Er hätte sicherlich viel Geld verdienen können mit seinem Wissen. In Jerusalem, auf der Universität als Lehrer. Professorengehalt. Aber was sagt er? Hey, was ich bisher wusste, ich achte das für Dreck. Ich will nur noch Christus wissen und Christus kennen und ihm dienen. Und das hat er auch durchgezogen. Eine gewisse Radikalität gab es in seinem Leben. Nochmals, er ist zum zweiten Mal als Gefangener in Rom, also das lesen wir in Apostelgeschichte, ich springe ein bisschen, ich sammle die Daten zusammen, weil die nicht so wie eine Geschichte geschrieben sind, sondern weil sie verstreut in den verschiedenen Schriften verteilt sind. Aber in Apostelgeschichte 28 wird uns berichtet, wie Paulus, also eigentlich von 21 bis 28, wie er bei seiner ersten Gefangenschaft nach Rom kommt, über das Schiff mit Schiffbruch und Schlangenbiss und dann nach Rom und dort durch die Gnade Gottes durfte er eine leichte Gefangenschaft erleben. Er hatte eine eigene Mietwohnung und in dieser Mietwohnung, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 28, dort hat er sogar, in Rom gab es auch eine jüdische Synagoge, eine jüdische Versammlung, er konnte dort die Juden, seine Volksgenossen einladen in seine Mietwohnung, konnte sie dort belehren und zu ihnen predigen, ihnen das Evangelium erklären. Und das konnte er 2 Jahre lang tun. Dann wurde er aus unerklärlichen Gründen nochmal freigelassen. Also man nimmt an, 61 nach Christus bis 63 nach Christus war er in dieser ersten Gefangenschaft, leichte Haft, konnte missionieren. Dann wurde er nochmal freigelassen. Dann 64 nach Christus geschah der Brand in Rom. Der Kaiser Nero hat Bauprojekte gehabt. Und weil es keinen Platz gab, hat er dafür gesorgt, dass das Feuer Platz macht und damit er seine Bauprojekte machen kann. Und er hat die Schuld den Christen in die Schuhe geschoben. Die Christen sind schuld für diesen Brand. Und dann hat sich die Situation für die Christen in Rom massiv verschlechtert. Und Paulus war vielleicht von 64 nochmal 1, 2, 3 Jahre frei, wurde dann nochmals gefangen genommen und kam wieder nach Rom. Aber diesmal in äußerst schwierige Verhältnisse, vermutlich in Kerkerhaft. Und er erwartet seine baldige Hinrichtung, weil die Verhältnisse zu Ungunsten der Christen massiv sich verschlechtert haben. Deshalb will er nochmals Timotheus sehen und möchte ihm ja seinem geliebten Kind, wie er geschrieben hat, sein Erbe übergeben, seinen Dienst übergeben, nochmal Anweisungen erteilen. Und er möchte ihn segnen für seinen Dienst. Ich habe gelesen 2. Timotheus 1, 1-5. In Vers 7 schreibt Paulus Folgendes. Obwohl Paulus im Gefängnis war und eigentlich wahrscheinlich mit sich selbst genug zu schaffen hatte oder auch nicht, weil er stark war. Also wir hätten vielleicht andere Gedanken als, wie geht es der Gemeinde, wenn wir im Gefängnis sitzen. Aber er, was hat er für Gedanken? Er schreibt dem Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da schreibt Paulus, der selbst Gefangener ist, dem Timotheus, der in Freiheit ist. Timotheus, hey, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Vermutlich hatte Timotheus ein Problem mit mangelnder Zuversicht, mangelnde Hoffnung, mangelnde Kühnheit. Er war vielleicht so ein bisschen so scheu oder einfach zurückhaltend. Wir lesen in 1. Korinther 16, dass Paulus in diesem Brief schreibt, wenn Timotheus kommt, dann sorgt dafür, dass er nicht Angst haben muss bei euch. Die Gemeinde in Korinth war eine schwierige Gemeinde. Paulus schickt Timotheus dahin und schreibt im Brief, hey, wenn mein Mitarbeiter kommt, dann behandelt den anständig, respektiert ihn. Und wenn er dann wieder abreist, gebt ihm was mit für die Reise. In 1. Timotheus 4, 12, da heißt es, jetzt muss ich gerade mal gucken, niemand verachte deine Jugend. Niemand verachte deine Jugend. Allem Anschein nach hat Timotheus Angst. So was gibt es im Reich Gottes. Es gibt auch da Probleme in Gemeinden, wo Streit ist, wo Uneinigkeit ist, wo Lehrunterschiede sind. Das kann man nicht einfach so lösen. Da braucht es die Gnade Gottes. Und Timotheus wird dahin geschickt in diese problematische Korinther-Gemeinde. Und der ist ein furchtsamer Mensch oder ein sensibler Mensch, der hat Angst, dahin zu gehen. Aber Paulus will ihm sagen, hey, um den Dienst zu erfüllen, den Gott dir aufgetragen hat, kannst du nicht in deiner eigenen Kraft und mit deinen eigenen Fähigkeiten rechnen. Du kannst dich nicht auf deine Kraft verlassen, sondern du musst dich auf den Geist Gottes verlassen. Den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Das ist deine Waffe. Das sind deine Instrumente, mit denen du arbeiten kannst im Reich Gottes. Nicht Diplomatie, nicht Logik, nicht Politik hilft, sondern der Geist der Kraft, der Geist Gottes, der Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit, der Nüchternheit hilft weiter in Problemen. Es gibt ja sehr hartnäckige Leute, die haben sich irgendwas in den Kopf gesetzt, so muss es sein, und wenn du die gewinnen willst, Da kannst du manchmal mit dem Schädel gegen die Wand rennen. Du rennst dir den Kopf blutig und du erreichst null und nichts. Leute, die sind wie so hart wie ein Panzer. Du erreichst null, keine Kompromissbereitschaft, kein Entgegenkommen. Harte Herzen. Gibt es auch im Reich Gottes. Leider. Aber der Geist der Liebe ist ein Geist eines weichen Herzens, eines zerbrochenen Herzens. Ein Herz, das willig ist. Ein Herz, das demütig ist. Ein Herz der Hingabe. Nicht ein Herz der Machtausübung, sondern ein Herz der Hingabe ist das Herz eines Christen. So, Paulus will Timotheus ermutigen: Verlass dich nicht auf deine Stärke, verlass dich nicht auf deine Fähigkeiten, sondern verlass dich auf den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was auch immer Gott uns aufträgt, wir haben keinen Grund zur Furcht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dir oder mir, wenn Gott uns beauftragt, wenn wir Gottes Stimme hören, mach das. Dann beruft er uns nie zu einer Aufgabe, zu der uns auch nicht die nötige Kraft und Fähigkeit durch den Heiligen Geist gibt. Gott befähigt uns, wenn er uns eine Aufgabe gibt, auch dazu und gibt uns seinen Geist und seine Kraft dazu. Ja, natürlich gehört auch Disziplin und Überwinderkraft dazu. Ich denke zum Beispiel an das Volk Israel, das aus Ägypten herausgeführt wurde durch Mose. Und dann waren sie in Kadesh Barnea und dann sollten sie das verheißene Land erobern, Kanaan. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ein Land, wo Traubenhinkel an einer Holzstange getragen werden konnten, weil sie so groß und schwer waren. Ein gutes Land. Und was sehen die Kundschafter? Ein gutes Land. Aber da gibt es auch befestigte Städte und Riesen. Da gibt es Schwierigkeiten. Und 10 dieser Kundschafter sagen, hey, wir können das Land nicht einnehmen. Das war Unglaube. Gott hat gesagt, das ist euer Land, nehmt es ein. Die 10 sagen, nein, können wir nicht. Das ist Unglaube. Das ist ein Affront, eine Beleidigung Gottes. Gott gibt uns nur Aufträge, wenn er uns auch die Ausrüstung dazu gibt. Wenn er uns auch die Ausrüstung dazu gibt. Natürlich hat Gott nie versprochen, dass wenn wir, wisst ihr, in modernen Bauten oder in Krankenhäusern, wenn du auf die Tür zuläufst, dann geht die Tür wie von Geisterhand von selber auf. Warum? Weil da ist ein Sensor, der sieht dich. Und du gehst durch Tür zu Tür, du musst nicht mal die Klinke anfassen, die Türen gehen auf. Wunderbar. Nur Gott hat nicht versprochen, in dieser Welt, wenn du Christ bist, wenn du gehst, gehen dir alle Türen auf. Nein, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Paulus war im Gefängnis. 2-mal im Gefängnis. 2. Korinther 11, da steht die ganze Liste, was er alles erlebt hat. Er hat Schiffbruch erlitten. Er ist in Gefahr gewesen unter wilden Tieren. Er in Gefangenschaft. Er wurde ausgepeitscht und gesteinigt. Man dachte, er ist tot. Gott hat Gnade geschenkt. Er stand wieder auf. Und die Missionsarbeit ging weiter. Was sind denn deine Probleme, deine Krankheit zum Beispiel? Du sagst, oh, ich bin gläubig, da muss ich doch gesund sein. Wer sagt das? Wer garantiert das? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist der Halt, das ist Die Botschaft des Wortes Gottes, das sagt Gott dir und mir, hey, hast du Probleme? Die Dinge müssen dir zum Besten dienen. Und wenn es Zeit ist, wird Gott die Sache ändern. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich habe es schon oft erlebt. Andere auch. Paulus auch. Und wisst ihr, was das Schöne ist bei Paulus? Er ist in einer misslichen Lage. Und was tut er? Er stärkt die Geschwister, er stärkt den Timotheus, er ermutigt ihn. Wir brauchen alle Ermutigung. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Wir leben in einer Zeit, wo wir Ermutigung brauchen. Weil wenn wir um uns herum schauen, sehen wir viel Not. Wir sehen viel Bedrohliches. Aber wir sind Gottes Kinder, wir sind Gottes geliebte Kinder. Und da ist ein Gott, der unser Leben im Auge hat, der unser Leben im Blick hat, der genau weiß, wie es uns geht, der weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben, der weiß, wo wir wohnen. Und der sagt, du mein Kind, vertraue mir. Vertrau mir, ich kenne dich. Ja, schütte dein Herz bei mir aus. Komm zu mir in meine Nähe. Wir haben das Vorrecht als Gläubige, dass wir eine exklusive Beziehung zu Jesus Christus haben dürfen. In unserem Gebetsleben, ganz privat. Und wisst ihr, als Paulus, ich habe ja den Vers 17 vorgelesen. Im Vers 17 heißt es, oder Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Das war bestimmt bitter. Weißt du, Paulus hat sich aufgeopfert. Er hat Gemeinden in Galatien gegründet. Er hat Gemeinden in der Provinz Asien gegründet. Ephesus, Kolosse und wie sie alle heißen. Er hat Gemeinden in Mazedonien und Achaia, in Griechenland gegründet. Und dann heißt es, du weißt, schreibt Paulus an Timotheus, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien sich von mir abgewandt haben. Ich, der ich jetzt in der Gefangenschaft bin, wo es mir gut tun würde, wenn mich einer besuchen würde oder wenn einer für mich beten würde. Alle haben sich von mir abgewandt. Alle haben mich in den Stich gelassen. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Alle haben sie mich verlassen. Alle haben sie kalte Füße gekriegt. Im Moment steht keine Geheimpolizei da draußen. Aber es gab Zeiten, wo die Geheimpolizei in den Gottesdiensten war, als der eiserne Vorhang noch da war, in Rumänien und, in Russland und wo auch, Weißrussland, sonst wo. Wo man geguckt hat, wer sind die Verantwortlichen der Gemeinde, wo man sie eingesperrt hat. Damals gab es viel Weissagung und viel intensives Gebet. Und Gottesdienste gingen 3-4 Stunden. Und keiner hat gejammert. Zu lang, zu lang, zu lang. Warum? Weil sie die Nähe Gottes gebraucht haben. Weil sie gespürt haben, das tut mir gut, das hilft mir weiter in meinem Elend und in meinem Schlamassel, in meiner Armut und in meiner Unfähigkeit. Paulus schreibt, bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Er ist ja Gefangener um Jesu willen. Sei vielmehr auch bereit für das Evangelium zu leiden. Das ist der Lackmustest, wenn es ums Leiden geht, um des Evangeliums. Wie viel ist uns das Evangelium wert? Wie viel ist uns das Reich Gottes wert? Wie viel ist uns die Gemeinde wert? Wie viel sind uns die Geschwister wert? Gott wird dir die nötige Kraft geben, schreibt Paulus. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Ich weiß, dass alle Gläubigen in der Provinz Asia sich von mir abgewandt haben. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Und Demas, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas war ein Mitarbeiter von Paulus, der war auch bei seiner ersten Gefangenschaft in Rom, als Paulus den Kolosser- und Philemonbrief geschrieben hat. Da heißt es, es grüßt euch, also Paulus schreibt den Kolosserbrief und am Ende schreibt er in diesem Brief, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Demas war in Rom, er war ein Mitarbeiter des Paulus. Erste Gefangenschaft. Bei der zweiten Gefangenschaft schreibt Paulus, denn Demas hat mich verlassen und hat praktisch die Welt lieb gewonnen. Es war ihm vielleicht war das ihm einfach zu viel, diese Verfolgung in Rom. Vielleicht hat ihn der Mut verlassen oder die Opferbereitschaft. Er wollte dieses Opfer nicht bringen, die in dieser so einer Lage leben. Er wollte vielleicht nach Thessalonich, Thessalonich ist ja das heutige Saloniki, eine florierende Stadt, wo es angenehm ist, wo man gut leben kann. Weg aus der Gefahrenzone. Er liebt die jetzige Welt mehr als die kommende Erscheinung des Herrn. Er liebt die Welt mehr, das irdische mehr, als das Reich Gottes. Das ist ein kurzfristiges Denken. Im Reich Gottes geht es um die Ewigkeit, beim Irdischen geht es um ein paar Jahrzehnte. Ich komme zum Schluss. Nochmals. Diese und diese haben mich verlassen, die haben das und das gemacht. Niemand stand mir bei meiner ersten Verteidigung. Und dann sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. So Paulus wurde von einigen seiner Mitarbeiter verlassen. Aber der Herr war umso intensiver in seiner Gefängniszelle. Er spürt den Herrn. Er spürt diese exklusive Nähe Gottes. Dieses Getragensein. Dieser übernatürliche Friede. Diese Geborgenheit in Gottes Händen. Diese Gelassenheit gegenüber dem, was auf ihn zukommt. Das ist unser Vorbild. Das ist wahres Christsein, das ist Glaube an Gott in einer guten Form. Ohne Gejammer, ohne Geklage, ohne Schreien und Furcht und Hoffnungslosigkeit. In den Mauern der Isolation erlebt er das besondere Gefühl der Nähe des Herrn, der ihm das nötige Durchhaltevermögen gibt. Ja, Geschwister, wir brauchen Durchhaltevermögen. Vielleicht bist du in einer Situation, wo unangenehm ist, die dir nicht passt, die einfach dich umtreibt. Du möchtest geklärte Verhältnisse, du möchtest klare Linie, du möchtest geregelte Situationen. Möchtest entspanntes Leben. Aber da ist etwas, das ärgert dich. Du weißt es nicht, wie du es lösen kannst. Es liegt nicht in deiner Hand. Gott kann dir Durchhaltevermögen geben. Wenn es Zeit ist, wird Gott die Situation ändern. Nicht umsonst ist die Frucht des Geistes Geduld. Geduld. Ja, wie erkennen wir, ob wir die Frucht des Geistes haben? Geduld, indem Gott uns in Situationen hineinschickt, wo unsere Geduld geprüft wird. Und Gott möchte, dass wir als Sieger hervorgehen, dass wir durchhalten und dem Herrn die Treue halten. Paulus sagt, mein Leben wird wie ein Trankopfer ausgeschüttet und bald erwarte ich die Krone der Gerechtigkeit. Bald werde ich beim Herrn sein. Dann wird alles hinter mir sein. Ich werde die Krone der Gerechtigkeit empfangen. Eine Ehrenkrone, die jeder Gläubige, der durchhält und Gott treu ist und sein Herz reinhält, bekommen wird. Die Krone, eine Belohnung im Himmel. Halleluja. Wir brauchen auch diese Ewigkeitsperspektive. Wir brauchen dieses Bewusstsein. Pass auf, diese Welt ist zwar manchmal schwierig, aber diese Welt, meine Existenz hier wird zu Ende gehen. Aber in der Ewigkeit wird ewig sein dort. Und die Frage ist, wie verbringe ich die Ewigkeit dort? So wie ich lebe hier, entscheidet mit, wie ich dort die Ewigkeit verbringe. Gott wird uns einen Lohn geben für das, was wir getan haben, in seinem Namen. Er schenkt uns die Erlösung und belohnt uns für unsere guten Taten. Es heißt ja, wenn du einem Gläubigen ein Glas Wasser hinstellst, sogar das wird nicht unbelohnt bleiben. Ist doch toll, oder? Wunderbar. So, wir haben Hoffnung und wir sollten auch Hoffnung haben. Und wir sollten nicht vergessen, Reich Gottes bedeutet Beziehung, Interesse aneinander, Teilhabe, Anteil nehmen. Das ist die Medizin gegen Einsamkeit. Hallo? Ja, wenn du einsam bist, darfst du mal jemanden einladen. Dann hast du die Hütte voll. Ja, oder machst einen Besuch bei jemand anders. Ja, ich habe aber nicht aufgeräumt. Ja, dann räum halt auf und lad jemand ein. Hol ein paar Stückchen Kuchen und mach einen Kaffee und dann hast du Gemeinschaft. Ja, das gehört auch zum Christsein. Einander Gutes zu tun. Stimmt's, Jonathan? Einander Gutes tun, ne? Ja, Amen. Gut, dann lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du auch einen Apostel Paulus durch die Wirren der Zeit hindurchgetragen hast. Danke, Herr, dass du ihn gebraucht hast. Danke, dass du ihn entrückt hast bis in den dritten Himmel. Dass er einen Blick tun durfte in die Ewigkeit. Dass du ihm die Kraft gegeben hast, treu zu sein, die Prioritäten richtig zu setzen, seine Zeit für dein Reich zu investieren. Halleluja. Ich danke dir von Herzen. Du willst auch uns Gnade und Kraft schenken. Du willst auch uns den Sieg schenken, die Siegeskrone, die Überwinderkrone. Du willst uns die Kraft geben, Widrigkeiten, Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen, sagt uns der Psalmist. Und dafür danken wir dir, Herr. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Wer möchte noch beten?